Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, der zweite Grand Slam des Jahres, die French Open, sie sind wirklich in den allerletzten Zügen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben jetzt gerade, wo wir hier so zusammensitzen, Samstagvormittag, das heißt, ja, wir sehen die Finals noch und dann ist es auch schon wieder durch. Wir haben jeweils doch mittlerweile ja einen sehr eingeengten Rahmen an möglichen Titelkandidatinnen und Kandidaten. Da werden wir sicherlich auch so ein bisschen über die Namen sprechen nachher noch. Aber vor allem werden wir auch so ein bisschen über Eindrücke direkt aus Paris sprechen. Denn eine Person, die war vor Ort, sogar die ganze erste Woche, und das ist Tobi. Hallo Tobi.
Bonjour.
Ja, und nicht in Paris vor Ort, aber trotzdem natürlich absolut weltgewandt in diesem Podcast. Henrike, hallo.
Guten Morgen.
Ja, Tobi, fangen wir vielleicht denn mal so ein bisschen an. Ich hatte es gerade gesagt, du warst die erste Woche da. Viele sehen sich ja immer so ein bisschen nach, ne? Erste Woche Grand Slam, sich frei auf der Anlage bewegen. Auch du sagst ja immer, das ist so das Schönste, das es gibt. Nun gab es in der ersten Woche ganz viel Pech mit dem Wetter. Von daher überhaupt mal grob die Frage, hast du denn überhaupt ein bisschen Tennis gesehen?
Ja, sogar reichlich. Da gehört ein bisschen Glück dazu, komme ich auch gleich drauf. Aber in erster Linie bin ich am Ende der ersten Woche am Sonntagabend mit Schwimmhäuten zurück in Deutschland angekommen. Also es war wirklich schlimm. Also wirklich schlimm. Die gesamte erste Woche war, und ihr habt es sicherlich alle auch an den Bildschirm mitbekommen und in den Tweets und so, es war einfach furchtbar, was das Wetter angeht. 14 Grad und ständig Regen und wirklich heftiger Regen. Um eins vorwegzunehmen, also fürs Wetter kann niemand etwas, auch nicht die Veranstalter der French Open. Und es ist halt nun mal so bei einer Open-Air-Veranstaltung, das kann einem bei jedem Festival, bei jedem Konzert passieren. Also insofern, da gibt's jetzt no one to blame, aber ja, es war auf der einen Seite furchtbar und trotzdem habe ich viel Tennis gesehen.
Da ist ja Daniel erstmal baff.
Ja, da bin ich baff, genau.
Ich hatte extra eine Sprechpause gemacht, weil ich dachte, ich habe so viel zu erzählen, nur dann wird das hier ein Monolog und deswegen habe ich gedacht, ich halte erst mal inne und guck mal, was kommt.
Ja, das war jetzt gar nicht mal, dass ich es nicht mitbekommen habe, sondern ich habe irgendwie versucht, nach dieser Maus zu greifen, aber so. Weiß ich nicht, ich hatte, glaube ich, dasselbe Problem wie Yannick Sinner mit seinen Händen, irgendwie ist mir alles entglitten. Aber gut, machen wir mal weiter. Ich finde, das müssen wir auch gar nicht rausschneiden. Macht sowieso demjenigen, der es schneidet, immer ein bisschen einfacher. Aber dann wäre so ein bisschen die Frage, Tobi, weil wenn man die sozialen Netzwerke durchforstet, da liest man, finde ich, von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr, dass der Unmut der Fans vor Ort steigt. Wie schafft man es denn überhaupt, sich bei diesen großen Massen, die sich ja um die Courts und ganzen einzelnen Bereiche bewegen, überhaupt noch Tennis wirklich sehen zu können? Also muss man da wirklich, wie man es liest, überall 2 Stunden, 3 Stunden anstehen? Oder ist das vielleicht doch am Ende alles gar nicht so extrem wild, wie es vielleicht auch uns in den sozialen Netzwerken verkauft wird? Weil das gibt es ja durchaus öfter mal.
Naja, es braucht zumindest abseits der 3 größten Courts eine Menge Spitzfindigkeit und dann auch Geduld. Also 2-3 Stunden ist vielleicht übertrieben, nur das Ständige für irgendwas, und ich komme gleich nochmal drauf, für irgendwas anstehen, geht einem dann irgendwann gehörig auf die Nerven. Also für diejenigen, die es nicht wissen, ganz die Kurzform, wenn ich einen festen Sitzplatz haben will, dann kaufe ich am besten ein Ticket eben für den Center Court, Philippe Chatrier, oder für den zweiten großen Platz, Susanne Lengleng, oder eben auch der dritte, Simone Mathieu. Ich glaube, da gehen 5.500 drauf. Da ist der Unterrang eben auch fest durchnummeriert. Da habe ich immer meinen festen Sitzplatz. Da muss ich natürlich nicht oder so gut wie nicht anstehen, bin aber dann natürlich auf diesen Platz fixiert. Und trotzdem kann ich natürlich auch mit diesem Ticket, so wie mit jedem anderen Ground-Ticket, umherwandeln. Und das ist ja genau das, was es ausmacht, was du angesprochen hast, gerade in der ersten Woche, gerade die ersten beiden Runden und somit die ersten 4-5 Tage auf der Anlage. ist natürlich wie ein riesengroßes Buffet, an dem sich zu bedienen gilt. Ja, da gehe ich zu Platz 13 und gucke mir irgendwie, keine Ahnung, die Erstrundenbegegnung zwischen X und Y an oder gehe ich auf Platz 14 und so weiter und so fort. Und da kann ich eigentlich nur Folgendes machen. Ich gucke mir am Abend vorher an, wer auf welchem Platz als erstes angesetzt ist und die Spiele beginnen ja um 11 Uhr. Und dann gucke ich, dass ich um 10 Uhr auf der Anlage bin, damit ich mir dann bei diesem ersten Match des Tages auf meinem Wunschkort einen Platz sichere. Das klappt auch gut. Aber um da hinzukommen, muss man also auch erstmal anstehen. Das wurde dieses Jahr, so hatte ich das Gefühl, ein bisschen besser so am Einlass. Das war die letzten Jahre etwas nerviger, da waren sie fixer. Und auch die Kontrolle der personalisierten Tickets, das ging alles, ja. Aber das Thema Anstehen ist eben ist brutal, weil die Anlage ist pickepacke voll. Muss ich das so vorstellen, dass ja zu den 15.000 Tickets vom Chartrier und nochmal den gut über 10.000 vom Susanne Lengleng sind schon 25.000. Dann vielleicht nochmal 3.000 auf dem Unterrang sind 28.000 und noch vielleicht nochmal 10.000 Ground-Tickets. Also da tümmeln sich 38.000 Menschen. Und die wollen natürlich auch alle auf die Nebenplätze. Und wenn du dann mal auf Toilette musst, die Möglichkeiten sind relativ beschränkt, dann stehst du da wieder an. Und da war es beispielsweise so, nur um einmal ein konkretes Beispiel zu nennen, beim Spiel zwischen Ons Jabeur und Camila Osorio habe ich den gesamten zweiten Satz, als Osorio das Match drehte und sich damit den dritten Satz erspielte, den gesamten zweiten Satz verpasst. Und das ist halt ein Unding. Ja, und nicht, weil ich draußen 80 Bier trinken war, kann man sich übrigens auch gar nicht leisten, das Bier kostet 11 Euro, sondern weil ich am Ende des ersten Satzes einmal kurz auf Toilette musste. Du musstest bei der Toilette ewig anstehen und dann kam ich zurück und wollte eben in diesen Eingang rein vom Stadion, da war eine Schlange und dann kommt das altbekannte Spiel, kannst nur bei jedem Seitenwechsel drauf, den machen sie aber sofort wieder dicht, dann geht es in Schüben. Und am Ende des zweiten Satzes war ich wieder auf meinem Platz und das geht halt meines Erachtens nicht. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich kann nicht 140 Euro für ein Ticket zahlen und dann einen gesamten Satz irgendwie verpassen. Ich habe es hier schon öfters angesprochen, dieses Thema in den USA nennen sie das Free Flow und gerade auf dem Oberrang, Da muss was gemacht werden. Ich finde, das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Ist eine Zumutung für jeden. Du könntest natürlich auch sagen, baut mehr Toiletten. Geht schneller. Aber fand ich ganz, ganz, ganz anstrengend und hat mich dann auch wirklich, wirklich wütend irgendwann gemacht. Und ich bin echt jemand, der sehr viel Langmut hat und so. Aber irgendwann wird dann die Zündschnur echt kurz, muss ich euch sagen.
Henrike, ich glaube, ich frage dich jedes Jahr, warst du in Paris schon mal?
Ja, ich war einmal da und kann das spiegeln, was Tobi gesagt hat. Ich hatte das Glück, damals Chartrier-Plätze zu haben, wo das Rauf- und Runtergehen deutlich einfacher war oder einfacher ist. Ich saß da quasi unterm Dach. Das hat zwar damals noch nicht existiert, aber so von der Höhe her ist das, was jetzt so quasi unterm Dach ist. Und da ist es mit dem Rauf- und Reingehen halt auch noch ein bisschen leichter, weil da interessiert es halt keinen so richtig da oben, weil man das auch nicht so sieht und da sind auch nicht so viele, da verteilt sich das ein bisschen besser. Aber wir sind halt auch wegen der Kontrollen relativ spät erst auf die Anlage gekommen und dann zu versuchen, Platz auf den Außenplätzen zu kriegen, Sitzplatz, keine Chance. Also ich bin zu einer Zeit da gewesen, da hat Annika Beck noch gespielt und da wollten wir uns irgendwie die zweite Runde von ihr angucken auf so einem Außenplatz und die hat keine Chance, du bist nicht draufgekommen, weil der Platz war so voll und wenn da nicht jemand runtergeht, lassen die auch keinen rauf und das war eine ziemlich frustrierende Angelegenheit und ich habe jetzt keinen Vergleich mit anderen Anlagen, aber die Roland-Garros-Anlage ist schon sehr eng. Also du wirst da wirklich in sehr enge Gässchen gepresst mit den vielen Leuten. Und das macht es dann halt auch noch schwerer, da dich an den Schlangen vorbei zu manövrieren. Also das ist schon Ja, man muss, wie Tobi sagt, man muss sehr langmütig sein und das kann aber auch mal nach hinten losgehen. Also Geduld ist da echt eine Tugend.
Also es ist halt dann, natürlich ist es dann ein Vorteil, wenn man eine ganze Woche da ist, weil dann ergeben sich halt mehr Möglichkeiten und Optionen. Aber ich stelle mir vor, wenn da halt jemand hingeht und sagt, oh, ich würde das gerne mal sehen, ist für einen Tag da oder 2 Tage, dann kann das schon auch sehr frustrierend sein. Auf der anderen Seite, wenn es dir eben gelingt, du kannst natürlich es auch alles so ein bisschen timen. Du guckst bei irgendeinem Match zu und sagst, oh, nachher würde ich aber gerne hier, keine Ahnung, Kokkinakis gegen Popirin sehen. Dann gehst du von deinem Court, auf dem du gerade bist, rechtzeitig los und stellst dich beim Vorgängermatch zu dem Match, was du eigentlich sehen willst, irgendwie im Laufe des zweiten Satzes draußen an, in der Hoffnung, dass du dann zum Start des nächsten Matches auf dem Court bist. So haben wir es getan. Das war dann auch toll, aber ihr merkt schon, der Angang ist dann eben auch wieder ein anstrengender. Und naja, gut, aus deutscher Sicht war es dann natürlich so, dann kamen noch so ein paar Foulspiels der Franzosen mit hinzu, muss man sagen, da die Angie Kerber auf dem Platz 2, was mit der kleinste Platz auch von der Zuschauerkapazität auf der Anlage ist, war eine Unverschämtheit. Muss man so deutlich sagen, finde ich. Es sind wirklich viele Deutsche auch immer zu Gast dort, also viele deutsche Zuschauer. Und die da anzusetzen auf diesem Platz, das war eine einzige Unverschämtheit. Draußen haben sich die Leute gestapelt, wollten rein. Es gab keine Chance. Bei Struffi ähnlich. Schwierig, muss ich sagen. Und jetzt kann man sagen, für gut, okay, was willst du erwarten? So ein Ground-Ticket kostet 39 €, aber ja, ich fand das sehr schwierig. Ja. Und ansonsten, wo du gerade noch den Center Court angesprochen hast, das bleibt halt nach wie vor das Problem. Ja, man kommt da schnell drauf und ist auch schnell wieder runter. Und ihr habt es ja auch an den Fernsehbildschirmen verfolgen können. Das ist auch gleichzeitig das Problem. Die Tickets sind ruckzuck ausverkauft und die Menschen tümmeln sich auf der Anlage. Du kannst keinen zwingen, auf seinem Platz sitzen zu bleiben, aber der Center Court ist halt in Anführungsstrichen immer leer. Ja, also außer wenn der Nadal gegen Zverev gespielt hat, so ungefähr. Aber bei den Damen-Matches ist eine Katastrophe. Ja. Und auch da bedarf es meines Erachtens irgendwie Lösungen, wie man sagen kann, pass auf, wenn da einer seinen Sitzplatz nicht einnimmt, dann stellt den der Öffentlichkeit zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie man es macht. Vielleicht kann da KI helfen oder so. Setzt sich auf den Platz und irgendwie deine App sagt dir, Achtung, der Inhaber, der ist hier noch beim Champagner-Saufen, aber jetzt hat er irgendwie die Flasche leer. Sagt mir hier mein Transponder-Chip, mach dich mal jetzt hier vom Acker, weil der kommt jetzt gleich. Das ist keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es klingt jetzt alles furchtbar negativ. Ich fand es wahnsinnig anstrengend dieses Jahr. Wie gesagt, fürs Wetter kann keiner etwas. Es gab trotzdem tolles Tennis zu sehen. Fantastische Matches, so man dann das Glück hat, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das war toll. Ich denke, zur Fehlkonstruktion der Night Session ist alles gesagt worden, auch während der Tennisübertragung schon. Das wird wieder deutlich, das ist eine einzige Fehlkonstruktion, aber Money makes the world go round. Und insofern wird sich da auch leider meines Erachtens auch nichts ändern. Und zu guter Letzt das Zuschauerverhalten, muss man sagen, finde ich, wird wirklich von Jahr zu Jahr schlimmer. Ganz, ganz schlimm. Und wir haben es in der Vergangenheit hier besprochen. Dann hieß es ja, bei den Amis ist es aber viel schlimmer. Ich habe euch live von vor Ort berichtet letztes Jahr im September von US Open. Ich muss sagen, kein Vergleich. Also nichts gegen die French Open, aber was die US Open da abziehen im Sinne von Sportbegeisterung und da wird auch mal gebrüllt und frenetisch gefeiert, es ist alles, meine persönliche Meinung, es ist alles besser dort. Alles besser.
Ja, Paris, die Stadt des Anstehens, also. Kommen wir vielleicht zum Sportlichen langsam. Wer, glaube ich, so, ja, gefühlt zumindest eigentlich für viele auch nur ansteht, um sich den Pokal abzuholen, ist Iga Swiatek. Ich sagte es gerade, jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, wissen wir, Finalgegnerin Jasmine Paolini, sicherlich eine absolute Überraschung. wahrscheinlich geht sie jetzt am Ende, obwohl die Paulini, finde ich, echt fantastische French Open gespielt hat, als noch viel größere Favoritin ins Finale, als wenn jetzt Swiatek gegen, ich sag mal, Sabalenka zum Beispiel hätte spielen müssen. Ja, Henrike, können wir einfach sagen, wir machen Haken hinter die French Open bei den Damen, weil die waren so vorhersehbar wie je zuvor und heute Abend werden wir darin bestätigt.
Das fände ich so ein bisschen unfair gegenüber den French Open bei den Damen, weil ich bin fantastisch unterhalten worden. Klar, man muss sagen, dass dieses Jahr die Damen deutlich vorhersehbarer waren. Also auch in den Endrunden sind Namen aufgetaucht, die man da hätte vorher definitiv reintippen können. Und zum Beispiel auch, dass eine Mira Andreeva so weit kommt, hätte man jetzt vielleicht nicht getippt, aber es ist durchaus erwartbar, dass sie diese Leistung bringt. Deswegen fand ich, ging das auch völlig in Ordnung. Insofern war das für mich jetzt nicht langweilig, weil es wirklich klasse Matches waren. Also um jetzt auch noch mal auf Iga Świątek einzugehen, die hatte in Runde 2 gegen Naomi Osaka schon ihre liebe Mühe, sich da zu behaupten. Das hat sie am Ende hingekriegt, auch weil Osaka zum Schluss ein bisschen eingeknickt ist. Aber das Match alleine hat so viel Laune gemacht. Deswegen ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es Świątek heute packt, auch, ich sag mal, in der Konstellation der Spielanlagen gegen Paolini, ist sie auf jeden Fall die schreiende Favoritin. Aber wie du es schon sagtest, Paolini hat fantastisch gespielt. Ich habe mir das Match gegen Rybakina angesehen und Paolini hat mich extrem beeindruckt. Die ist so meine Höhe, vielleicht ein bisschen größer, also so 1,65 in der Ecke. Und da ist natürlich der Aufschlag natürlicherweise nicht ganz so ein Brett, aber sie hat wirklich exzellent aufgeschlagen, hat sich da nicht zurückgezogen. Auch beim zweiten Aufschlag ist sie wirklich strategisch gutes Risiko gegangen. Klebte an der Grundlinie, also die hast du da nicht weggekriegt. Die wollte die Bälle im Steigen nehmen und hat Rybakina da echt unter Druck gesetzt mit, dass die ihre Waffen gar nicht richtig einsetzen konnte. Insofern ist es jetzt nicht so, dass sie da auf verlorenem Posten gegen Świątek kämpfen muss. Nur wenn Świątek natürlich die Leistung abruft, die sie jetzt in den letzten 3 Runden gezeigt hat, dann wird es für jeden schwer, weil da ist sie ja wirklich in weiß ich nicht, Bulldozer-Mode gegangen und hat sich da durchs Feld gezogen. Also auch eine Coco Gauff, die hat nicht schlecht gespielt, mal abgesehen vom Aufschlag, aber das ist jetzt gerade sowieso ihr Problem. Aber die ist halt einfach ausmanövriert worden, weil Świątek dann irgendwann in so einen Rhythmus kommt, wo die dich einfach wegdrückt. Also das muss man mal optisch gesehen haben. Da kannst du nicht viel tun, egal wer du bist. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnt, doch sehr groß. Aber ich will jetzt Paolini auch nicht nur als Statist darstellen. Das wäre auch unfair.
Ja, definitiv. Aber Tobi, ich kann mich noch daran erinnern, als wir hier die Vorschau gemacht haben mit Schwelli zusammen von den Sandplatzgöttern, haben wir nämlich auch schon gesagt, was Henrike gerade noch mal erwähnt hat. Also im Grunde hat sich so ein bisschen eigentlich die Situation gedreht. Wir konnten jahrelang bei den Herren immer vorhersagen, einer von den dreien wird es irgendwie machen. Jetzt scheint sich wirklich abzuzeichnen, dass wir so ein, ich sag mal, neue Top 3, Top 4 haben. Vielleicht auch ein bisschen je nach Untergrund. Und dass wir vor allem beim Sand, ja, eigentlich eine neue Sandplatzkönigin haben.
Ja, also bis Titel Nummer 14 wird es noch ein bisschen dauern. Aber es ist zumindest auf diesem Belag und auf diesem Court jetzt nicht verwegen zu sagen, dass wenn Iga Świątek unverletzt bleibt, sie über die nächsten paar Jahre hinaus dieses Turnier wird dominieren können. Das heißt nicht automatisch, dass sie es jedes Jahr wird gewinnen. Kann, wie gesagt, immer was dazwischen kommen mal, aber von der grundlegenden Tendenz her haben wir hier schon eine Spielerin, die mit ihrem Spiel, mit ihren Anlagen, auch mit ihrer ja, Weiterentwicklung da wahrscheinlich noch viele Titel wird reißen können, denn wir dürfen auch nicht vergessen, also Iga Swiatek ist ja jetzt nicht Anfang 30, die hat ja wirklich, soll ich jetzt sagen, die besten Jahre noch vor sich, also die hat ja gerade mal erst angefangen. Insofern vielleicht mit einem gewissen Abstand sie die große Favoritin für die nächsten Jahre. Trotzdem fand ich es ermutigend zu sehen, dass so jemand wie Naomi Osaka ihr da die Stirn geboten hat. Und ja, was wäre wenn gewesen, wenn Osaka das Ding da im dritten Satz nicht so, ja, da hat sie irgendwie, ist irgendwie shaky geworden. Das hätte sie eigentlich eintüten müssen. Aber genau, also ich glaube, Iga Swiatek, sowas in Richtung von Mini Nadal auf der Damenseite.
Ja, und dann kommen wir vielleicht mal zu den Herren. Da haben wir einen deutschen Grand Slam-Finalisten mit Alexander Zverev. Und ich bin jetzt irgendwie vor 2 Tagen mal gefragt worden. Da wusste man natürlich noch nicht, dass er ins Finale kommt, aber da habe ich die vage Prognose von mir gegeben, das Finale wird Alcaraz gegen Zverev sein. Und habe mich echt irgendwie dazu hinreißen zu lassen, als ich gefragt wurde, ja, warum glaubst du das, dass Zverev ins Finale kommt? Dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich irgendwie logisch, musste dann aber selber schlucken, weil wie oft haben wir gesagt, okay, das ist logisch und er hat es dann am Ende doch nicht gezogen. Weil es gibt ja manchmal auch so Situationen, ich glaube, das war sogar auch 2020, 21 war es, als US Open Finale, Zverev Team, war 21. 21, bin ich mir relativ sicher. Und da hat man ja damals gesagt bei der Konstellation, oh, das ist jetzt für Zverev die einmalige Chance quasi. Also jetzt bei den Spielern, die noch im Feld sind, da muss er das jetzt gewinnen. Wenn man jetzt natürlich guckte, okay, Halbfinalgegner Casper Ruud hat jetzt in Paris auch nicht so schlecht gespielt die letzten Jahre. Dann natürlich Alcaraz gegen Sinner als quasi schon so ein Klassiker der Neuzeit. Es ist ja gar nicht die Situation, dass man jetzt gesagt hat, also Zverev muss das Ding jetzt holen, weil der Djokovic raus ist. Aber irgendwie habe ich doch, gerade jetzt auch in der zweiten Woche, das Gefühl gehabt, ja, Zverev hat jetzt irgendwas an sich und ich kann auch wirklich nicht mal beschreiben so richtig, was es ist. Da, vielleicht habt ihr das aber auch, da bin ich nämlich gespannt, dass er für mich ausstrahlt, nochmal so ein bisschen diesen nächsten Schritt gemacht zu haben bei den Grand Slams. Und ja, das ist jetzt zwar ganz böse, aber wirklich aufzutreten wie ein Grand Slam-Sieger. Wisst ihr, was ich meine?
Jo, also mir ging es ähnlich. Das ist aber auch so ein Ding, was ich bei Jan-Lennard Struff habe. Ne, du hast ihn immer spielen sehen und gewusst, was er kann, aber so diese innere Überzeugung, dass er das auch zieht, die war nie da. Und das ging bei Zverev, ging mir bei Alexander Zverev in vielen Bereichen ähnlich, dass ich gedacht habe, also rein von der Spielanlage muss er das schon packen, auch weil er sich ja enorm verbessert hat in vielen Bereichen. Aber so diese letzte Überzeugung, dass ich sage, jo, das kriegt er hin, die hatte ich bisher nie und das ist inzwischen anders. Also ich glaube auch, weil er selber das anders angeht. Also er sagt ja auch selber, dass er vorher nicht bereit war, einen Grand Slam zu gewinnen, dass er nicht reif genug war. Und ich glaube, das ist bei ihm schon ein großer Faktor, dass es bei ihm vielleicht halt auch so emotional, mental ein bisschen gebraucht hat, da irgendwie durchzugehen. Aber auch ich kann es nicht besser erklären, als dass mein Gefühl zu der Situation eine andere ist. Er kann jetzt natürlich am Sonntag immer noch verlieren, gar keine Frage. Also glaube, dass da gegen Alcaraz, das wird ein harter Brocken. Aber ich denke immer noch, dass wenn er verlieren sollte, es wäre dann nicht so aus diesem typischen Zverev-Grund, weil er es dann nicht gebracht hat, sondern weil er dann an dem Tag gegen Alcaraz dann halt einfach das Nachsehen hatte, weil Alcaraz dann besser war oder so. Also klar, das ist jetzt viel hätte. Aber das ist auch so dieses Gefühl, was ich habe, dass er sich als Charakter verändert hat und jetzt, glaube ich, eher bereit ist, mit diesen Situationen umzugehen.
Ja, also Thema Charakter und Situation müssen wir gleich nochmal drauf kommen. Off-Court oder Vor-Court oder vor Gericht oder wie auch immer. Aber bevor wir dazu kommen, will ich dir recht geben, Henrike, und beziehungsweise willst du dahingehend unterstreichen, dass losgelöst vom eigentlichen Spiel ist die erkennbarste Veränderung, und ich glaube, dass es seinem Spiel gut tut, ist, dass er viel, viel ruhiger und stabiler geworden ist, was seine Emotionen auf dem Platz angeht. Die Energie fließt da, glaube ich, inzwischen eben in die richtige Richtung. Er hat das durch welche Vorfälle in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren gelernt, besser zu kanalisieren und zu fokussieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man irgendwann sozusagen über seine Biografie nachdenkt oder er selber über seine Biografie spricht, dann wird das wie bei so vielen Sportlern sein, dass manchmal in einer der tiefsten Niederlagen und in einem der größten Rückschläge dann eben dann doch wieder eine Chance besteht, sich nach vorne zu entwickeln. Und ich glaube, dass ihm das gelungen ist. Und woran mache ich das fest? Ich habe beispielsweise in Paris dieses Match gegen Talon Kriegsbohr über 5 Sätze gesehen und er war im 5. Satz Doppelbreak hinten. Nicht nur die Art und Weise, wie er sich da rausmanövriert hat, gehören auch immer 2 dazu, der andere hat plötzlich ein bisschen was in der Hose gehabt sozusagen, aber auch über den gesamten Matchverlauf hinweg hätte es in der Vergangenheit so viele Möglichkeiten gegeben, einen Schläger zu zertrümmern, wild rumzuschreien, ausfällig zu werden, sonstiges, ja, und eben die Energie in die falsche Richtung zu lenken. Und da war nichts dergleichen. Ja, vielleicht mal irgendwie mal eine Unmutsäußerung oder ein Kopfschütteln, dass gerade was nicht klappt. Aber er ist da so viel stabiler geworden. Und ich finde dann auch jetzt in der 2. Woche, wenn man ihn am Fernsehschirm verfolgt hat und dann eben auch in der Nahaufnahme sieht, das brutale Kontenance gefunden auf dem Level. Das, glaube ich, hat ihm mächtig geholfen.
Ja, da würde ich mitgehen. Ich kaufe übrigens gerade noch auf die US Open rum. Das war doch 2020, glaube ich, ne? Das finale Team Zverev. Hat nicht 21 Medvedev Djokovic im Finale geschlagen oder war das umgekehrt?
Nein, es war ja die Corona Open.
Ja, und das war den R20.
Das war 2020
gewesen sein. Ja, das waren Wahnsinn. Die ersten Corona Open. Ja.
Schon 4 Jahre bald her, nämlich dieses Finale. Was übrigens, finde ich, viel mehr Zuschauer verdient hätte. Das war eigentlich ein großartiges Match. Aber ja, also wenn man vielleicht sogar auch das als Grundlage nimmt, er war damals ja schon wirklich ganz nah dran. Und da hat man gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die Initialzündung. Nun hatten wir vor 2 Jahren ja schon mal den Fall, dass wir ein Halbfinale hatten mit Nadal gegen Zverev. Ja, wo Zverev dann ja verletzt das Match beenden musste, länger ausgefallen ist, aber wo viele ja schon eigentlich gesprochen haben davon, dass er genau das, vielleicht auch nicht 1:1, aber schon genau das hat, was er jetzt auch ausstrahlt. Und ist es vielleicht so, Henrike, dass das gar nicht jetzt erst gekommen ist, sondern dass wir vielleicht auch so ein bisschen unterschätzen den Prozess, lustiges Stichwort übrigens in Bezug auf Alexander Zverev, der Prozess, dass er nach der Verletzung vielleicht auch selber überhaupt wieder so dieses Gefühl bekommen musste, dass das auch viel länger dauert, sich wieder auf dieses Level zu bringen.
Das kann sein. Ich meine, ich bin nicht in Alexander Zverevs Kopf, dankenswerterweise. Da möchte ich auch gar nicht drin sein. Mir reicht mein eigener, aber das wird natürlich so sein, weil Ich glaube, was man beim Tennis gerne mal vergisst, ist, dass Tennis viel mehr ein Kopfsport ist als ein körperlicher Sport. Natürlich ist die körperliche Verfassung massiv, hat einen massiven Einfluss, und gerade heutzutage ist die physische Fitness extrem wichtig, aber das hatte Alexander Zverev immer. Das war ja immer etwas, was funktioniert hat, wo die Familie auch sehr früh drauf geachtet hat, ihn da auch physisch auf ein gutes Level zu bringen, ihn beweglich zu machen. Ich meine, für jemanden, der an die 2 Meter ist, bewegt er sich wirklich exzellent. Das war, glaube ich, nie so das Problem, sondern am letzten entscheidend ist, wie bringst du das, was du kannst, in den notwendigen Situationen auf die Platte? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Zäsur wie so eine Verletzung, die dich dann wirklich auch erstmal rausnimmt und deine Zukunft vielleicht auch in Frage stellt, weil zu dem Zeitpunkt der Verletzung hätte er ja nicht sagen können, verheilt das wieder so, dass er weiterspielen kann. Da hätte ja weiß der Geier was rauskommen können. Ich glaube, dass diese Zäsur schon dafür sorgt, dass du die Situation anfängst, anders einzusortieren und vielleicht auch eine neue Perspektive auf Dinge gewinnst, dich wahrscheinlich auch viel mit Leuten unterhältst, deine Rückkehr planst und dann in dem Falle sogar etwas gewinnst, nämlich Zeit. Und das ist ja etwas, was alle Tennisspielerinnen und Spieler kaum haben. Auch die Offseason ist extrem kurz, um sich da auf neue Dinge einzustellen, vielleicht andere Wege zu gehen. Und ich glaube, das ist auch so eine Chance, dass du dann, wenn du gezwungen bist, diese Zeit rauszugehen, doch auch eben Zeit gewinnst, vielleicht Dinge zu betrachten und neu zu machen. Und ich weiß nicht, ob er das getan hat oder ob das, was jetzt passiert mit ihm, ein natürlicher Vorgang ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das ausgelöst hat, dass er sich vielleicht noch mal resetten konnte und bestimmte letzte Stellschrauben da justieren konnte, um jetzt zu diesem Ergebnis zu kommen.
Ja, die Frage ist jetzt natürlich, Tobi, so ein bisschen, weil wir wissen jetzt natürlich einfach noch nicht, wie es endet. Glaubst du, dass wir wieder so eine, ich sag mal, alte Zverev-Diskussion haben, wenn er das Finale verlieren sollte? Oder hat er jetzt gerade auch mit seinem nächsten Finaleinzug auch die Diskussion beendet? Sondern, dass man ihn jetzt schon so ein bisschen anders sieht und insgesamt die Tennisfans, Beobachter sagen, okay, der ist jetzt immer für ein Grand-Slam-Finale gut, Punkt.
Puh, schwierig zu sagen und kann natürlich alles in 24 Stunden, etwas mehr als 24 Stunden schon wieder Makulatur sein. Ich habe das Gefühl, wenn er es jetzt nicht packt, dann packt er es nie. Und wenn er es jetzt nicht packt, dass die Diskussion oder wie auch immer aber eine mildere sein wird, denn man muss einfach konstatieren, dass wir jetzt mit dem Abgang von Djokovic und Nadal oben eine Spitze haben, auch auf Sand von, sagen wir mal, von mindestens vier Spielern, Ruud, Sinner, Alcaraz, Zverev. Und wenn er sich im Griff hat, sicherlich auch noch ein Stefanos Tsitsipas, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt aber eine Schande, dieses Finale nicht zu gewinnen. Ja, also eine Schande ist es sowieso nicht. Aber ich glaube, dass der Umgang mit ihm, was das Sportliche angeht, milder sein wird. Was seine Person angeht, wird es in Deutschland, denke ich, auch im Großen und Ganzen milde sein. International wird er viel, 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 viel kritischer gesehen. Wer das auf den sozialen Medien verfolgt hat oder in anderen, sag ich mal, fremdsprachigen Podcasts, oder in ausländischen Kommentaren während der Übertragung, der hat mitbekommen können, dass die gesamten Diskussionen oder beziehungsweise die Diskussionen und die kritischen Anmerkungen um all das, was während des Turniers in Berlin stattfand, viel, viel ausführlicher und, wie ich finde, auch zu Recht viel, viel kritischer gewürdigt wurden, als das in der deutschen Medienlandschaft geschah. Ich weiß nicht, wie ihm das gelungen ist, doch wahrscheinlich schon durch fantastische Medienanwälte, hier alle sozusagen mehr oder weniger alle Medien da ruhig zu stellen. Aber international war der Druck schon viel, viel größer. Aber er hat es alles abprallen lassen und abprallen lassen können an sich scheinbar.
Ja, Enrique, und da kommen wir jetzt natürlich nochmal zu dem Thema. Es gab ja jetzt, wir haben da schon, ich glaube, in 2, 3 Folgen immer mal wieder ausführlicher drüber gesprochen, diesen Prozess. Und es gab jetzt vor ein paar Tagen plötzlich die Meldung, dass man eine außergerichtliche Einigung erzielt hat und das Thema durch ist. Da war mein erster Gedanke, Enrique, ich weiß jetzt auch nicht, wie weit du dich da reingelesen hast, aber dass ich so dachte, naja, also das ist jetzt ja auch irgendwie der allerbeste Zeitpunkt, ne? Weil jetzt geht's irgendwie in die ganz heiße Phase der French Open und plötzlich muss er sich im Kopf nicht mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Glaubst du, dass man vielleicht auch durch, ich sag jetzt mal, den Turnierverlauf so ein bisschen sich gedacht hat, okay, wir müssen da jetzt vielleicht irgendwie noch mal mehr Zeit rein investieren, um das Thema vom Tisch zu kriegen, weil ich mir nämlich schon gefragt habe, naja, also man hätte es ja auch vorher irgendwie machen können. Und es war ja bisher nämlich die Strategie, wir lassen das jetzt auf diesen Prozess ankommen und gucken, was dabei rauskommt.
Naja, vorher hättest du es nicht machen können, weil dieser Strafbefehl stand ja nun mal. Also seine Ex-Freundin hat ihn angezeigt wegen Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft ist dem gefolgt, hat quasi dem Richter gesagt, wir würden einen Strafbefehl ausstellen, was quasi eine verkürzte Form der Urteilsfindung ist, wo man sagt, du zahlst eine Geldsumme und dann vergessen wir das Ganze oder dann ist das beendet. Ein Richter oder eine Richterin ist dem gefolgt und hat gesagt, ja, das finde ich plausibel genug, weil nur dann kannst du einen Strafbefehl auch ausstellen. Und zu dem Prozess ist es ja nur gekommen, weil Alexander Zverev gesagt hat, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich nehme den Strafbefehl nicht an. Das hätte er ja machen können, sagen können, okay, ich zahle die 450.000 und gut ist. Sondern er hat gesagt, nein, ich bin unschuldig. Ich lege da Widerspruch ein. Und erst das führt ja dazu, dass ein Prozess gestartet wird, ein Vorgerichtprozess in Person, in Anführungsstrichen. Das heißt, die haben das losgetreten und dass die sich da den Termin nicht aussuchen können, das muss denen klar gewesen sein. Insofern muss er sich von vornherein darauf eingestellt haben, dass es zu irgendeinem Turnier soweit ist. Wie groß das dann ist, gut, da hätte er sich wahrscheinlich was anderes aussuchen wollen als die French Open. Aber das war das kalkulierte Risiko, was man eingegangen ist. Und jetzt zur Einstellung des Prozesses. Ich habe gelesen und ich war beim Prozess nicht dabei. Der ist ja dann ab einer gewissen Stelle auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat ja dann stattgefunden, dass quasi die Äußerung des Wunsches, das jetzt einzustellen, von den Anwälten seiner Ex-Freundin kam und gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und gar nicht von ihm ausging. Er hat das im Prinzip angenommen und akzeptiert. Also es ist in dieser Form von Prozessen möglich, den Prozess an jeder Stelle mit so einer Einigung zu beenden, wenn alle zustimmen. Und so wie ich das verstanden habe, und hier lasse ich mich gerne korrigieren, weil ich habe nicht jeden Artikel dazu gelesen, hat er das quasi gar nicht losgetreten oder seine Seite, sondern im Prinzip die Seite seiner Freundin, Ex-Freundin, dass die gesagt haben, okay, gibt es hier nicht eine Lösung, das zu beenden? Und alle haben gesagt, okay. Aber unterm Strich wird es für ihn natürlich gut sein, dass das jetzt vom Tisch ist. Es wird die Meinung der Leute nicht ändern. Ich glaube, dadurch, dass es hier kein definitives Ergebnis ist, weil eine Einstellung heißt, man hört an dem Punkt auf und verfolgt nichts weiter. Man klärt also auch die Schuldfrage nicht oder die Täterschaftsfrage nicht. Das ist jetzt für alle ein schönes Ergebnis, weil jeder kann bei seiner Meinung bleiben und die, die sagen, er ist ein Schläger, werden dabei bleiben und die, die sagen, sie ist, weiß ich nicht, eine geldhungrige Person, werden dabei bleiben. Aber ein Ergebnis haben wir nicht bekommen. Das Einzige, was wir jetzt gekriegt haben, ist, dass dieser Prozess zu Ende ist und jetzt alle zumindest planen, ohne weitere Schlammschlacht vorwärts zu gehen.
Ja, Tobi, das ist, glaube ich, auf den Punkt zusammengefasst.
Ja, Punkt. Game dann, over.
Ja, haben wir das Thema beendet? Vielleicht haben wir ein neues Kapitel, das Alexander Zverev aufschlägt, nämlich als Grand Slam-Sieger aus Paris. Ich hätte jetzt fast gesagt, zurückzukehren, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass er gar nicht so lange dann zurückkehren wird, wohin auch immer. Es geht dann ja schon wieder weiter mit der Rasensaison. Und ja, die beginnt nächste Woche. Also Leute, die es ganz genau nehmen, würden sagen, sie hat jetzt schon diese Woche begonnen, weil es auch schon Challenger etc. gibt, die auf Rasen gespielt werden. Aber es ist ja bekanntlich so, Paris und Wimbledon sind nicht weit auseinander. Wir werden natürlich gucken, ja, wie wir das der nächste Woche mal machen, inwieweit wir dann nochmal auch auf das Finalwochenende vielleicht zurückschauen. Wir werden da sicherlich einen Satz zu verlieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann nämlich auf den verschiedensten Rasencourts dieser Welt es schon wieder so viele neue Geschichten gibt, dass wir eigentlich Paris schon wieder ganz, ganz weit weg von uns sehen. Trotzdem wünschen wir euch natürlich, wenn ihr das jetzt noch vor den jeweiligen Finals hört, ein tolles Finalwochenende. Wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Auftakt in die Rasensaison mit tollen Matches. Und wenn ihr uns Feedback senden wollt zu den Themen, die wir hier besprechen oder Themen, die wir mal besprechen sollen, schickt uns gerne eine Mail, kontakt@tennisproleten.de oder natürlich auch gerne über die sozialen Netzwerke kontaktieren, Facebook, Instagram, Twitter etc. sind wir überall zu finden und erreichbar. Wir hören uns versprochen in der nächsten Woche wieder. Euch beiden vielen, vielen Dank für die illustre Runde. Bis dann, macht's gut und tschüss.
Tschüss. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.